90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück bei 90 Plus On Air auf mein Sportpodcast. Entschuldigung, dieses Jahr gab es ja einige Änderungen. Und dieses Jahr endet eben mit den 90 Plus Awards auf mein Sportpodcast, um Gottes Willen. Stellen wir euch die drei Nominierten vor, für die ihr dann abstellen könnt in den verschiedenen Kategorien, die wir wieder für euch an den Start gebracht haben in diesem Jahr. Auch in Textform auf unserer Website zu finden, die Nominierten. Aber hier geht's eben dann audiomäßig ab Richtung Weihnachtszeit. Und wir sind in der zweiten Kategorie angekommen, dem Gegenteil unserer ersten Kategorie. Es geht um die Flop-Transfers. Und wer hätte es sich ausmalen können, da hat sogar Schalke mal eine Chance auf einen Titel. Bevor wir allerdings uns damit beschäftigen, beschäftigen wir uns mit einem anderen Mann, der es auf jeden Fall verdient hat, in dieser Liste zu stehen. Das ist Alexis Sanchez. Und warum das so ist, das erklärt uns Chris McCarthy.
Ja, das geht mir ein bisschen runter wie Öl, muss ich sagen. Hab's irgendwie erhofft und zwar irgendwie auch absehbar. Bei Sanchez zeigte die Formkurve ja schon in den letzten Monaten bei Arsenal gewaltig nach unten. Trotzdem, die Gunners wollten natürlich verlängern, da Sanchez auch einfach sehr produktiv war. Man wollte eigentlich nicht ohne Verlängerung in die neue Saison gehen, ist dann doch passiert und man merkte schnell, das war keine gute Idee, denn Sanchez kam überhaupt nicht an seine Leistungen der Vorsaison ran und wirkte eher fast schon wie ein Fremdkörper, hatte mit Formproblemen zu kämpfen, hatte mit sehr viel Ballverlusten zu kämpfen, wurde dementsprechend immer verbissener in seinen Aktionen und engstirniger und das tat Arsenal einfach nicht gut und trotzdem wollte United so ein bisschen jetzt wieder ein Statement setzen in der Winterpause, entschloss sich dann Sanchez zu kaufen, böse Zungen behaupten, nur um Manchester City in die Suppe zu spucken. Und dementsprechend schlug man dazu und meines Erachtens war es nicht gerade clever, erstens dafür Mkhitaryan abzugeben, der jetzt zwar nicht der Leistungsträger war, aber aufgrund seinen 2 Jahren Restvertrag natürlich einen höheren Wert hat womöglich. Und dazu noch Alexis Sanchez dann in dieser Situation zum Top-Verdiener der gesamten Liga zu machen, ist natürlich ein ordentlicher Fehlgriff. Nicht nur, dass man dementsprechend vom Budget gebunden ist, sondern es hat natürlich auch Einfluss auf das Gehaltsgefüge im Sinne von, dass andere Spieler auch denken, dass sie mehr verdienen sollten und so weiter und so weiter. Und irgendwie symbolisiert der Chilene so ein bisschen das Chaos bei Man United in den letzten Monaten und Jahren. Und ich denke, dass er wohl kaum aus diesem Loch noch rauskommen wird bei United.
Also Chris McCarthy findet, dass mit dem Alexis Sanchez Transfer Manchester United sich dann selber in die Zunge gespuckt hat, um es mal so zu sagen. Und wir machen weiter mit dem von mir schon angeteasten Schalker, der vielleicht sogar mal einen Titel nach Gelsenkirchen holen kann in diesem Jahr. Und das ist der Mittelfeld-Maestro. Der Mann, über den so viel Tolles gesagt wurde, bevor er dann spielen durfte. Sebastian Rudi, Manu.
Ja, Schalke hat ja im Sommer sein Mittelfeld austauschen müssen, nachdem Goretzka nach München gewechselt ist und Max Meyer auch der Vertrag auslief. Es ist schwierig, ein Mittelfeldzentrum komplett neu zu besetzen. Und da hat sich Schalke gedacht, mit Sebastian Rudi, der gerade beim FC Bayern gespielt hat, vorher in Hoffenheim sehr gute Leistungen gezeigt hat und den auch RB Leipzig so ein bisschen auf der Liste hatte, macht man eigentlich einen sehr guten Griff. Ist ein Nationalspieler, ein erfahrener Spieler. Jemand, der jetzt in München auch sicher keine schlechten Leistungen gezeigt hat, sondern gerade in der ersten Saisonhälfte doch ziemlich gut gespielt hat. Und die Erwartungshaltung war natürlich entsprechend groß, dass Rudi im Mittelfeldzentrum den Schalkern Stabilität verleiht, dass er so ein bisschen das neue Gesicht im Mittelfeld wird. Und das schien für 16 Millionen Euro natürlich eine solide Lösung zu sein. Wenn man bedenkt, die Skepsis bei Witzel, der 4 Millionen Euro mehr gekostet hat, war deutlich größer als bei Rudi. Und Domenico Tedesco hat ja in der letzten Saison schon unter Beweis gestellt, dass er wirklich ein Trainer ist, der auch einen gewissen Weitblick hat. Aber das ist in dieser Saison nicht ganz so der Fall. Also bei Schalke muss man sich einige Fragen stellen. Zu Beginn der Saison gab es Fitnessprobleme, schwache Leistungen bei Rudi. Und man wusste nicht so richtig, wo kommt das her, wie kann das sein. Die ganzen Veränderungen, die Schalke im Sommer getätigt hat, passen nicht alle irgendwie zusammen. Also die Transfers im Mittelfeldzentrum, es wurde neben Rudi eben noch Serdar und Mascarell neu verpflichtet. es passt nicht wirklich zusammen. Und ich finde, Domenico Tedesco hat auch einen Anteil daran, dass man Rudi in die Kategorie der Flop-Transfers einordnen muss. Denn die permanenten Änderungen im Schalke im Mittelfeld, die viele Rotationen, die vielen Anpassungen, die teilweise auch verletzungsbedingt geschehen sind, aber teilweise eben sind es hausgemachte Probleme. Also ich denke, bei Rudi ist die Nominierung in der Kategorie Flop-Transfer vor allem deswegen gerechtfertigt, weil die Erwartungshaltung einfach eine ganz andere war. Also Rudi kann sicherlich in den nächsten 2-3 Jahren auf Schalke noch durchstarten und im Endeffekt als guter Transfer.
Wird er das denn? Meinst du, er wird das noch können?
Ich weiß es nicht. Ich denke, Schalke braucht noch einen anderen Transfer im Mittelfeldzentrum und ich finde, Schalke braucht auch ein bisschen mehr Kontinuität auf der Position. Also es muss ein klares Konzept vorherrschen. Im Moment sehe ich das nicht. Im Winter kannst du sowieso niemanden holen, der da irgendwie perfekt dazu passt. Also da ist dann der Transfer Sommer gefragt und da muss man halt sehen, welche handelnden Personen überhaupt noch da sind, je nachdem, wie sich die Krise weiter fortsetzt. Also das ist relativ schwierig, das jetzt vorauszusagen. Vor der Qualität her traue ich es ihm zu, dass er durchaus noch diese jetzt vorherrschende Meinung ändert, dass er noch einen Schritt nach vorne macht auf Schalke. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, also Schalke befindet sich im Abstiegskampf und der Spieler, der als einer der Hoffnungsträger und als einer der Gesichter des Umbruchs geholt wurde, funktioniert nicht. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der da ziemlich ausschlaggebend ist, denke ich.
Aber ich finde, du bringst es da, auf den Punkt mit der Kontinuität, denn wenn man jetzt mal Rudi bei Hoffenheim sieht, dann war das besonders, weil er so eine große Verantwortung hatte im Spiel. Also er war quasi der Schlüsselspieler im Mittelfeld und ich hatte immer das Gefühl bei Rudi, er ist ein Spieler, er geht auf, wenn er wirklich viel Verantwortung hat und eine Führungsposition hat in der Mannschaft. Und wie du sagst, er stand jetzt, ich glaube, maximal 3 Spiele hintereinander in der Startelf und so bekommt er auch nicht wirklich den Eindruck vermittelt, dass er hier wirklich eine Stütze ist. Und ich denke mal, so ein bisschen Kontinuität, dass er sich einspielen kann, dass man einfach mal an ihm festhält, könnte ihm da schon zugutekommen. Ich meine, er ist jetzt auch erst 28. Also ich fände es ein bisschen krass, wenn er nach der Bayern-Sache so wirklich derartig abrutschen würde, ehrlich gesagt.
Ja, ich finde auch einfach im Mittelfeldzentrum oder grundsätzlich im Zentrum, was ja die Schaltzentrale im Spiel ist, solltest du einfach nicht so viel rotieren. Also ja. Rotation immer sinnvoll, du kannst doch mal hier und da in dem Zentrum einen rausnehmen, aber da sind die Abläufe doch eigentlich am wichtigsten. Also da ist die Eingespieltheit, da sind die Automatismen am wichtigsten. Und wenn du immer wieder nicht nur die personelle Besetzung änderst, sondern auch noch im System von Woche zu Woche Änderungen vornimmst, dann denke ich, verunsichert das die ganze Mannschaft und dann verunsichert das auch Einzelspieler, die dir da eigentlich weiterhelfen sollten.
Ja. Und wenn man den Umbruch anspricht, dann muss man ja eigentlich sagen, der ist auf jeden Fall gelungen, weil wenn man sich die Tabellenposition letztes Jahr anguckt und dann die in diesem Jahr, dann hat sich ja einiges geändert. Ansonsten, liebe Grüße nach Gelsenkirchen von dem...
Man wird gerade meinen, jetzt einer von BVB
von BVB mal am Start. Liebe Grüße, ärgert euch nicht zu doll, Sebastian Rudi mag zwar beeindruckende Ähnlichkeit mit Birgit Prinz haben, aber zumindest ist er kein Sebastian Rode. Und jetzt muss ich schnell das Thema wechseln, höre ich an diesem schockierten Lachen, bevor wir hier uns weiter konzentrieren auf meine kleinen Ausfälle. Denn ich bin ja nur der Moderator, der hier ganz neutral durch das Programm führt. Und deswegen mache ich jetzt einen schnellen Umschwung zu einem Spieler, der wohl eher die Fehlentscheidung getroffen hat, als der Verein, der ihn verpflichtet hat. Und das ist Yannick Carrasco, Nico.
Boah, das war ein harter Cut. Jetzt muss ich mich erstmal sammeln.
Es tut mir sehr leid, ich bin aufgeregt natürlich. Das ist hier eine ganz besondere Sendung auch für mich.
Ja, Yannick Carrasco, der hat es natürlich geschafft, jetzt innerhalb von einem Jahr absolut in der Bedeutungslosigkeit zu versinken, ne? Also ich weiß noch, 2016/17 eine überragende Saison wirklich gespielt bei Atletico, wirklich beeindruckend. Gefühlt war halb Europa hinter ihm her. Bayern wurde, glaube ich, auch lose mal mit ihm in Verbindung gebracht. Zu dem Zeitpunkt hätte ich mich als Bayern-Fan auch sehr über so eine Verpflichtung gefreut. Und dann spielte eine, ja, ich würde sagen, am Anfang war das noch echt in Ordnung. Die Hinrunde, es wurde dann ein bisschen schlechter und dann gab es irgendwie Krach mit dem Trainer, mit Diego Simeone. Was da genau vorgefallen ist, kam da eigentlich gar nicht so genau raus. Es hieß nur, man ist sich nicht ganz so einig. Carrasco saß dann häufiger auf der Bank und im Winter plötzlich hieß es, jo, Carrasco, der möchte gerne den Verein verlassen. Da dachte ich mir natürlich als Bayern-Fan, super, vielleicht streckt ja der FCB seine Fühler nach dem Auswahlkicken, wird er nicht verlernt haben in diesem halben Jahr. Und dann wechselt er für Lepsche 30 Millionen nach China zu Yifang. Da musst du ja auch erstmal googeln, was das für ein Verein ist, du. Naja, auf jeden Fall 10 Millionen kriegt er dann netto pro Jahr. Also schon recht ordentlich, davon kann man auf jeden Fall leben. Dann erstmal einen ordentlichen Einstand gefeiert, 0-8 verloren, das läuft auch. Und die letzte Saison dann als 11. von 15 Teams abgeschlossen. Also ich glaube, viel schlechter konnte es da nicht mehr kommen, dachte er vielleicht auch. Die WM, da hat er zumindest doch phasenweise gespielt. Das kam für mich sogar ein bisschen überraschend. Ich hätte erwartet, dass er dann nicht mehr erste Wahl ist. In den K.O.-Spielen saß er dann auch häufiger auf der Bank, hat jetzt auch nicht wirklich brilliert. Und dann jetzt auch in der neuen Saison, also absolut, Yifang spielt nicht oben mit, es kämpfen wieder gegen den Abstieg. Dann noch die Geschichte, wo er sich mit einem Mitspieler geprügelt hat oder wo er einen Mitspieler verprügelt hat. Da hat er jetzt auch noch Ärger am Hals. Also ich würde sagen, er wird seine Gründe gehabt haben. Ich weiß nicht, vielleicht hat der andere Spieler ihn auf Chinesisch beleidigt oder so, man weiß es nicht. Wenn es kacke läuft, dann läuft es kacke. Ich kann diesen Wechsel bis heute nicht verstehen, was er sich dabei gedacht hat, ob da tatsächlich kein anderer namhafter Club an ihm dran war oder zumindest, weiß ich nicht, wenigstens Schalke oder so. Aber naja, so ist jetzt gekommen und Carrasco ist jetzt in China. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht noch irgendwann mal doch nochmal der Schritt zurück nach Europa geht, weil wie gesagt, kicken kann er und das wird er jetzt auch in diesem einen Jahr nicht verlernt haben, nur ob es so weit kommt. Nach diesen ganzen Geschichten ist er sicherlich auch nicht mehr so attraktiv und wie gesagt, hier in Europa ist er dann doch echt vom Radar verschwunden. Deswegen absoluter Flop-Transfer, aber da wohl eher aus Sicht des Spielers selber als aus Sicht des Vereins.
Europäische Königsklasse gegen chinesischen Abstiegskampf eingetauscht, also kein guter Deal auf jeden Fall für den Spieler und auch Yifang hat ja anscheinend nicht unbedingt profitiert von der Verpflichtung, wenn man sich weiter da unten befindet. Das waren unsere drei Nominierten, Alexis Sanchez, Sebastian Rudi und Yannick Carrasco hier in der großen Schalke-Bashing-Kategorie auf 90 Plus und eher bei den 90 Plus Jahres-Awards. Wir haben die drei jetzt vorgestellt bekommen, mal kurz reingehört und wie beim letzten Award, wie bei der letzten Award-Kategorie, dem Top-Transfer, wollen wir jetzt auch nochmal in die Runde fragen, wen unsere Redakteure denn in dieser Kategorie ganz vorne sehen, vor den anderen, die sich natürlich alle, beziehungsweise auch die Vereine, die die Spieler verpflichtet haben, nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert haben, sonst landet man nicht in dieser Kategorie. Und da fange ich mal wieder bei Manu an. Wen siehst du da vorne?
Diesmal kann ich es tatsächlich kurz machen, Alexis Sanchez, Punkt.
Dankeschön. Chris, möchtest du dabei pflichten? Ja.
Ja.
Gut. Ende. Haben wir auch das. Nico.
Von mir gibt's auch einfach nur ein Ja.
Gut, dann machen wir das jetzt ganz schnell und sagen, Kilian, ja?
Ja.
Dankeschön.
Kurz und knackig.
Ohne euch für die Abstimmung, die ihr natürlich selber machen dürft, unter Druck zu setzen, gab es hier ganz klare Meinungen. Und im nächsten Teil hören wir uns dann wieder mit etwas, was uns alle wahrscheinlich noch mehr genervt hat als Flop-Transfers, außer es waren die Vereine betroffen, mit denen man zählt. Das waren die Gerüchte des Jahres, mit denen gerade wir uns natürlich auch wahrlich oft rumschlagen mussten. Also hört wieder rein, wenn es in den dritten Teil der 90 Plus Jahres-Awards geht.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.